Herzlich willkommen zurück bei Ausgewürfelt. Mein Name ist Satori und hier spielen wir Savage World, und zwar ganz alleine, mit der Hilfe von Mythic GME. In der letzten Folge haben wir unseren Protagonisten immer noch in Grönland zurückgelassen, wo er gerade aus einem Loch stieg mit einer fluoreszierenden Flüssigkeit in der Hand, die es wahrscheinlich jetzt gilt zu untersuchen. Ja, unser Chaosfaktor ist von 5 auf 4 gesunken. Wir haben hinzubekommen die Flüssigkeit. Was ist die Flüssigkeit genau als Handlungsstrang? Unsere Gegenspielerin Masozi Yomo ist nun klar, wobei wir sie als Protagonist nicht kennen, sondern nur als Telefonat, als Zwischenspiel. Die Rune und Eis haben wir. Was weggekommen ist, was die Soldaten wollten, das haben wir. Der Handlungsstrang ist abgeschlossen, den haben wir erledigt. Es bleibt aber trotzdem, Goodfellas Söldnertruppe bleibt hier drin. Ja. Wie gesagt, in der letzten Szene haben wir entsprechend unser Protagonisten dagelassen, wie sie gerade aus der Höhle gestiegen sind. Es gibt keine weiteren Entdeckungen in dem Langhaus, was nicht bedeutet, dass da noch irgendwas drauf uns wartet. Aber jetzt erstmal in erster Linie passiert hier nichts. Das heißt, die nächste Szene, würde ich sagen, ist im Lager. Lars und Naya. Lars und Naya untersuchen die Flüssigkeit und untersuchen die Flüssigkeit. Die Frage ist, findet diese Szene überhaupt so statt? Das heißt, wir haben wieder unsere Szenenveränderung. Erwartete Szene, genau. Wir werfen mit einem W10 auf den Chaosfaktor. Der Chaosfaktor ist, wie ihr wisst, gerade 4. Sollten wir innerhalb des Chaosfaktors sein, wird die Szene verändert. Wie gucken wir da? Das ist eine 9. Die Szene findet exakt so statt wie gedacht. Das heißt, meine Tools und ich. Das heißt, ja, Lars und Naya sind zurück im Lager, in ihrem Lager an der ersten Ausgrabungsstelle. Das Team ist soweit instruiert worden, dass sie auch die neue Ausgrabungsstätte quasi mehr oder weniger sichern, während das Militär, mittlerweile wahrscheinlich ist auch das Militär da, die den Söldnern vermutlich doch dann hilft, die Stinger-Raketen, die in den Abgrund gefallen sind, zu bergen. Ja, wir unterhalten uns jetzt erstmal über die Flüssigkeit. Die Frage, die sich mir stellt, wir hatten ja zwar die Frage, dass die Flüssigkeit erstmal keine unmittelbare Gefahr darstellt, aber wie sieht's denn überhaupt aus mit der Flüssigkeit? Stellt sie vielleicht eine langfristige Gefahr dar? Ich meine, das Zeug fluoresziert, Lars hatte zwar eine Theorie gemacht, aber kann es sein, dass die vielleicht langfristig etwas gefährlich ist, die Flüssigkeit? Vielleicht weiß man noch nicht. Und das halte ich eigentlich für sehr wahrscheinlich. Und das ist eine 20. Und ja, die Flüssigkeit ist langfristig gefährlich. Vielleicht handelt es sich um eine Art Strahlung. Ich habe keine Ahnung, 50-50? 27, ja, das ist Strahlung. Okay, also wahrscheinlich ist diese Flüssigkeit sogar tatsächlich radioaktiv, was das Fluoreszieren oder das erklären könnte. Ja, und dann würde ich sagen, von den beiden untersucht die Wissenschaft. Wir beide, ich glaube, das macht man Naya. Also Naya untersucht diese Flüssigkeit. Kann sie da entsprechend was herausfinden? Sie hat da entsprechend einen W10. Und ja, ich habe mich geschlossen zwischen den Szenen, dass Naya ein Wildcard ist, weil sie wird uns definitiv ein bisschen länger in der Szene hier sicherlich begleiten. Das bedeutet, sie hat einen W10 und wir würfeln, da haben wir eine 6. 10. Ich muss es hier noch ein bisschen ändern. Das ist noch nicht so gut. Ein bisschen verschoben. Also eine 10. Das heißt, wir haben eine Steigerung. Ja. Dann eine Steigerung. Dann gehen wir mal zu unseren, was nehmen wir denn? Bum, 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 bum. Wir haben keine speziellen Dinge, die mir jetzt hier einfallen an. Ja, fangen wir doch mal an, überhaupt eine Beschreibung zu kriegen. Wir würden wieder mit einem D100. Gucken wir mal, was wir kriegen. Das ist eine 21. Das ist trotzig. Das passt jetzt zu der Flüssigkeit überhaupt nicht. Und eine 72. Friedlich. Ja gut, das passt nicht so wirklich zu einer Flüssigkeit. Also sie ist eine trotzige Flüssigkeit, wird schwierig. Das heißt, ich glaube, ich gehe mal auf tatsächlich auf Objekte. Lass uns mal bei Objekten gucken, ob wir da was Hilfreiches finden. Warum ich jetzt nicht das nehme, weil ich es kann an die nützlich. Ich will wissen, was das Zeug ist. 59, nützlich und 59, bedeutsam. Bedeutsam, nützlich, naja. Okay, ich weiß, was das heißt. Naja, nimmt den Laborgeräten, den Geräten, die sie dort haben, untersucht die Flüssigkeit in einem Mikroskop und die stellt fest, dass es sich um, dass sie nicht, also ohne weitere chemische Analysen, kann sie jetzt nicht feststellen, was genau diese Flüssigkeit ist. Sie stellt halt nur fest, dass sie nicht durch das Licht fluoresziert, sondern tatsächlich, also durch, dass sie tatsächlich fluoresziert und zwar nicht durch das Licht, sondern immer nur, wenn es leicht abgedunkelt wird oder leicht, also keine direkte Sonneneinstrahlung auf diese Flüssigkeit gibt, fluoresziert sie leicht gelblich. Und Lars, ja. Die Frage ist, stellen Sie eigentlich fest, ich möchte mal kurz mal für Lars würfeln, ob er feststellen, ob er irgendwie weiß, dass Fluoreszieren manchmal nicht so gut ist? Nee, 2 und 1, das ist eine 2, also das ist kein kritischer Fehlschlag, aber ja, Sie untersuchen weiter die Flüssigkeit und Lars kommt auf die Idee, dass es vielleicht irgendwas zu tun hat mit dem, was er in den Texten gelesen hat, über den Schlüssel zu Thors Hammer, beziehungsweise dem Sonnenstein. Er weiß, dass ein Sonnenstein mittlerweile bekannt ist, dass es sich um einen speziellen Kristall handelt, den entsprechend die Wikinger zur Navigation benutzt haben. Das weiß er aufgrund seiner eigentlichen Archäologietätigkeit. Aber wie das in Zusammenhang mit der Flüssigkeit und der Erwähnung des Textes stehen, weiß er entsprechend nicht. Die Frage ist, hat die Flüssigkeit was mit dem Wandbild vielleicht zu tun, das wir in der ersten Ruine gefunden haben. Und das halte ich für sehr wahrscheinlich. Das ist eine 82. Nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, die Flüssigkeit. Was ist denn, Anschlussfrage, mit der Gefährlichkeit der Flüssigkeit? Wir haben ja festgestellt, dass sie langfristig gefährlich ist. Gibt es irgendwelche merkbaren Auswirkungen? Das ist jetzt 50-50, weil ich weiß noch nicht. Das ist eine 60. Nein, es gibt noch keine merkbaren Auswirkungen. Genau, also wir wissen, dass diese Flüssigkeit nichts mit dem Wandbild zu tun hat. Wir wissen immer noch nicht, was es überhaupt mit diesem blöden Wandbild da auf sich hat. Wir wissen aber auch, dass die Flüssigkeit leicht fluoresziert und vermutlich irgendwas mit dem Sonnenstein zu tun hat. Weil das Ganze war in der Ruine von Lars aus der Zeit des, genau, boah, jetzt habe ich den Text. Ja, also das war der Flüssigkeit birgt keinerlei Gefahr. Sie war in der Ruine und das ist die Frage. Lars hat jetzt keinen Ansatzpunkt und aus diesem Grunde fragt er, naja, also es ist mir ein schieres Rätsel. Ich weiß nicht, was das hier zu bedeuten hat. Sind wir uns sicher, dass die Flüssigkeit überhaupt 2000 Jahre alt ist? Können wir das irgendwie feststellen? Naja, Lars, dazu müssten wir es ins Labor geben, in Aarhus vielleicht. Und das halte ich für eine sehr gute Idee, weil hier kommen wir nicht weiter. Ich denke, wir sollten nach Aarhus und die Flüssigkeit nochmal exakt untersuchen. Zusätzlich sollten wir alles, was wir hier dokumentieren, alle Dokumentationen und so fertig machen und mitnehmen. Und das Team hat eine neue Aufgabe. Was meinst du damit? Ja, die neue Ausgrabungsstätte, das ist eine Sensation. Ein sehr gut erhaltenes Wikinger-Langhaus unterm Eis. Das ist doch die Sensation. Ja, da hast du vielleicht recht. Meinst du, es ist ein Artikel wert? Die Frage ist jetzt, schreiben Sie einen Artikel? Also, wenn Sie einen Artikel rausbringen, würde das jemanden ganz gewissen dazu bringen, noch mehr Interesse an der Ausgrabung zu finden oder an dem Suchort, weil es dann doch, das halte ich für nahezu sicher. Ja, selbstverständlich. 31 ist natürlich ein Jahr. Ja, das würde natürlich entsprechend aufmerksam kommen, aber davon wissen sie nichts. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Lars und Naja bereiten alles vor, um nach Nahus zu kommen, packen alle Gerätschaft, also alles, was sie gefunden haben und alle sonstigen Sachen, die sie benötigen, in das Fahrzeug, das sie haben, das mittlerweile da wieder dort ist, weil das Team ist da und Dings ist da, aber das Fahrzeug ist da. Sie beladen dieses Fahrzeug und fahren dann zurück. Nein, nicht nach Aarhus, sondern zum Flughafen entsprechend, beziehungsweise ja, zum Hotel. Ne? Oder, Hotel werden sie nicht haben hier, oder irgendwie eben zur Basisstation. Sie haben ja hier, Naja ist ja hier und leitet die Ausgrabung in Grönland. Lars ist dazugekommen, das haben wir es auf der Reise. Das heißt, hier gibt es natürlich ein irgendwie geartetes Basishaus und dort fahren sie hin. Die Frage ist, kommen sie da ungehindert hin oder passiert noch irgendwas? Das halte ich für relativ wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. 85. Nein, sie kommen da nicht hin, ohne dass was passiert. Ja, es passiert schon noch was auf dem Weg. Und die Frage ist jetzt ernsthaft, was? Das heißt, wir schauen mal, random Zufallsereignis. Was passiert denn für ein Zufallsereignis? Wir rufen hier auf der Fokustabelle. Das ist eine 98. Das ist der aktuelle Kontext. Also während sie die Fahrt von der Ausgrabungsstätte zum Hauptquartier, Station oder so, eben zur Station zurück in der Stadt. Und in diesem Kontext passiert noch etwas. Und was? Das schauen wir jetzt mal an. Aktionsbedeutung. Guck mal. Ich bin gespannt. Eine 3. Ja, aktivieren Sie. Ups, das ist eine 38. Gesundheit. Ja, die, ach so. Ja, genau. Was passiert denn jetzt? Ja, auf der Fahrt wird Naja schwindlig und kriegt jetzt mal einen Malus beim Fahren. Den möchte ich gerne mal auswürfeln. W10. Fahren W10 und ich mache aber eine -2 hier, weil der wird richtig schwindelig und blimmerant und sie fährt. Genau. Das ist gerade so eine 5, also eine 7, ich habe eine 7 und eine 5 gewürfelt, 7 minus 2, 5. 5 minus auf dem Wildcard, logisch, das sind 3, das nehmen wir nicht. Also eine 5 ist gerade so der Erfolg, also sie fährt und ihr wird wirklich schwindelig verliert sie die Kontrolle über das Fahrzeug, also geht so gerade so ein Huppel und schwenkt so hin und her und sie kann gerade noch so abbremsen und was ist los, Naja? Ich weiß nicht, mir ist so blimmerant, schwindlig und übel und überhaupt, und dann muss sie sich entsprechend übergeben und reißt die Tür auf und übergibt sich in den Schnee. Und als sie wieder hochkommt, ist sie auch blass und ich glaube, Lars, du solltest fahren. Und ja, das ist angeschlagen, ne? Genau, gehen wir mal in den Zustand angeschlagen. Ein bisschen. Ja, und die weitere Fahrt sollte ohne Probleme weitergehen, oder? Jetzt steigt Lars und sie sind eigentlich kurz vor der Stadt und deswegen es ist nahezu sicher, dass sie jetzt in die Stadt kommen. Das ist die 84. Ja, das ist gerade so. Ja, sie kommen also jetzt ohne weitere Zwischenfälle in Tassilak an, also das hier ist Grönland. Sie kommen hier unten an in Tassilak und dort hat die Universität Aarhus eben ihre Station. Wir kommen in Aarhus an und sich das vorstellen, da stehen überall bunte Häuser, die rot, blau, gelb gestrichen sind. Die Straßen sind unbefestigt, weil nur am Hafen ist ein bisschen was befestigt. Ansonsten stehen hin und wieder auch mal ein paar Container, so Schiffscontainer dazwischen, die meistens auch rot angestrichen oder gelb ist. Es ist ein sehr gemischtes gemischte Areal mit unterschiedlichem, wie gesagt, Häusern bunt gemischt. Und auf eins dieser Häuser, das entsprechend rot angemalt ist, parkt Naya und Lars steigt entsprechend auch aus. Und Naya ist, nicht Naya, es ist ja, oh, Entschuldigung, Lars natürlich, ja, bricht der. Lars steigt natürlich aus, Naya auch, Naya ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Und entsprechend gehen sie ins Haus. Naya wird immer ein bisschen übler. Der ist immer noch übel und sie schwankt so ein bisschen. Und als sie gerade ins Haus will, stolpert sie und Lars fängt sie halt entsprechend auf und stellt fest, dass sie entsprechend extrem glüht und Fieber entsprechend hat. Und an ihren, in ihrem Gesicht, also fällt ihm so ein leichter Ausschlag, rötlicher Ausschlag, also so auf. Naja, vielleicht sollten sie zum Arzt. Vielleicht sollte ich den Arzt rufen. Ja. Meinst du, das hilft? Ich weiß nicht, was es ist. Ja, das ist eine gute Frage. Gibt's überhaupt einen? Doch, einen Arzt gibt's hier. Gibt's hier einen Arzt, beziehungsweise wenn Lars jetzt den Arzt ruft, ich würde sagen, okay, ja, Lars spricht Grönländisch, das ist nicht das Problem. Ich glaube, also Lars ruft entsprechend den Arzt an und nach kurzer Wartezeit, während Naya im Raum ist, er hat sie haben wahrscheinlich so ein Sofa, auf ein Sofa gelegt, eine Decke drüber, damit sie, die ist, der ist zwar sau warm, aber, und räumt derweil aber schon das Fahrzeug aus mit all denen, was sie mitgenommen haben, und der Arzt kommt auf einem Trike angefahren und nimmt seine Tasche und geht hinein und Lars sagt, ja, naja, geht's nicht gut, könnt ihr schauen, was los ist. Die Frage ist, findet der Arzt heraus, dass es sich hier um eine Strahlenerkrankung handelt? Er geht ja nicht davon aus. Aber auf der anderen Seite ist es ein Arzt. Ich würde es mal als wahrscheinlich gucken. Gucken wir mal, was passiert. Das ist eine 60. Das ist ein Ja. Ja. Ja, der Arzt guckt sich das an und das sieht nicht gut aus. Was haben Sie gemacht? Waren Sie irgendwie in der Nähe eines Atomkraftwerks? Wie meinen Sie das, Doc? Sie haben eine ziemlich böse Strahlenverbrennung im Gesicht. Strahlenverbrennung? Lars, der die Gerätschaften raustritt, hört das und hat auch gerade die Kiste mit dem, wo die Proben, dieses Probenkästchen in der Hand, blickt auf dieses Probenkästchen und ja, ist Strahlung. Ja, Strahlenverbrennung. Ist das schlimm? Wird sie sterben? Nein, das wahrscheinlich nicht. Ich gebe ihr erstmal eine Jodtablette, ein paar Jodtabletten, die wir zufällig hier immer dabei haben. Warum fallen hier manchmal Atomraketen vom Himmel oder was? Er gibt Naya entsprechend eine Jodtablette und noch eine Spritze und so. Und auch eine Tablette gegen das Fieber. Er sagt aber, dass die Strahlenverbrennung zwar schlimm aussieht, aber wahrscheinlich nicht dermaßen lebensbedrohlich ist. Stimmt das überhaupt? Also die Strahlendosis, die Naya abbekommen hat, tödlich. Das halte ich für beinahe unmöglich. 29. Das ist ein Nein. Das ist ein Nein. Also sie ist nicht tödlich. Nicht tödlich. Okay. Ja, aber Naya, haben Sie ein Messgerät für Strahlung? Ein Geigerzähler oder so? Das ist eine gute Frage. Hat der Doc ein Dosimeter oder einen Geigerzähler? 50-50. 91. Extremes Nein. Wir sind bei 486, ja, auch das. Extremes Nein. Das bedeutet, es gibt hier in der Stadt keinen Geigerzähler. Nein, wir haben hier keinen Geigerzähler. Ich glaube, das nächste ist in der Nuke. Ja, ich hatte mal ein Gerät, das war toll, das hatte ich mir, aber das ist leider defekt. Das bringt Ihnen gar nichts mehr.
Na gut.
Aber ja, meistens haben auch nur die Militärs hier den Geigerzähler. Warum auch immer. Naja, okay. Danke, Doc. Was mache ich? Ich glaube, den Ursache zu wissen. Wir haben eine Probe genommen von einer Flüssigkeit und ich glaube, die stellt diese Gefahr dar. Was mache ich am besten mit radioaktivem Material? Haben Sie irgendwie, haben Sie ein Bleigefäß oder so? Irgendwas, was abschirmt? Lars überlegt und tatsächlich hat er ein Bleigefäß. Und die Frage ist, wird er dieses Bleigefäß dazu benutzen? Und zwar ist das ein das würde auch passen. Das ist so ein, es ist so ein altes Weihnachtsgeschenk aus anderen Zeiten. Und zwar ist das ein Bleiaschenbecher, den er hat. Es ist aber nur ein Aschenbecher, aber besser als nichts. Und packt eben diese Flüssigkeit in den Bleiaschenbecher und und dann in eine Kiste, um das Ding zu verpacken. Ich muss diese Flüssigkeit nach Avus schaffen. Wir müssen sie untersuchen. Sind Sie sich da sicher, dass Sie sie machen wollen? Es scheint ja richtig gefährlich zu sein, das Zeug. Ich meine, das ist schon eine heftige Strahlenverbindung. Ich meine, sie ist nicht tödlich, aber sie ist trotzdem nicht gerade so ungefährlich. Ach, Doc, danke Ihnen. Ich hoffe, naja, geht's wieder gut. Ich werde mal gucken, dass ich bringe diese Flüssigkeit persönlich nach. Moment mal, da fällt mir was ein. Hier, haben Sie ein Röntgenapparat? Ja, selbstverständlich in der Praxis. Dann haben Sie doch sicher solche Blei, weil dieser Aschenbecher, der ist ja oben offen, das passt nicht. Hat der Doc, das passt besser, hat der Doc entsprechend solche Blei-Overalls oder Bleischutz, wie man sie von kennt? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Der hat aber gar nichts. Das kann nicht sein, er hat ein Röntgengerät. Das geht nicht. Also das 64, das geht nicht, weil das heißt, ich muss mir das anderes ausdenken. Ja, wir haben sowas, aber das kann ich Ihnen jetzt nicht geben, verflixt. Die brauchen wir selber. Ich habe täglich hier passiert. Wissen Sie, wie draufgängerisch die Städter sind? Fast jeden Tag kommt irgendjemand mit einem Bruch oder sonst was. Ich brauche ich kann Ihnen keine weitere abtreten, nur weil Sie irgendeine Flüssigkeit da einprickeln müssen. Haben Sie irgendwas anderes als Blei? Irgendwas, das muss doch irgendwas an. Und hat der Doc irgendwas, wo man vielleicht tatsächlich so eine Art Bleischiet oder irgendwas, vielleicht auch noch ein Kästchen, das man benutzt bei Röntgen, um irgendwas abzuschirmen?
Nö.
Okay. Das wird nichts. Gut. 84 gibt's ja nicht. Okay, also Lars entscheidet sich einfach, das Ding in dem Aschenbecher zu belassen, noch ein bisschen, findet noch Alufolie drum zu wickeln und hofft, dass das als Abschirmung entsprechend reicht. Und nach einem kurzen Gespräch mit Naya entscheidet er sich entsprechend nach Aarhus zu fliegen mit, also zum nächsten eben nach Dänemark zu fliegen und fährt entsprechend zum Flughafen mit der entsprechenden Flüssigkeit. Ja, und hier würde ich mal wieder die Szene beenden und hier kurz das Szenenmanagement machen und genau, und ich mache mal kurz, ich schreibe mal eine kurze Beschreibung für die Szene und dann sehen wir es. Gut, ja, eine kleine Zusammenfassung geschrieben, wir machen noch ganz kurz, weil die Szene hier endet, ein klein bisschen Szenenmanagement-Buchhaltung. Ich denke, die NPCs bleiben soweit gleich. Für den Doc brauchen wir, glaube ich, jetzt keine weiteren NPC einzuführen. Was wir streichen können, ist hier die weitere Untersuchung des Langhauses, weil wir festgestellt haben, es gibt überhaupt keine weiteren Entdeckungen dort. Das heißt, das streichen wir erstmal. Und damit haben wir nur noch 4. Was die Flüssigkeit genau ist und wozu die bleibt, nämlich da müssen wir nach Aarhus. Die Frage ist, wir könnten den Handlungsstrang hinzufügen, die Flüssigkeit nach Aarhus zu schaffen. Labor zur Untersuchung. Bruch. So. Genau, und damit, was der Chaosfaktor angeht, ich bin eigentlich der Meinung, hier ist so richtig viel, es war ziemlich viel Nein in der Sage. Das heißt, wir erhöhen den Chaosfaktor einfach aus dem Grunde heraus, weil, ja, wie gesagt, weil relativ viel Nein war und eigentlich nicht das, was ich erwartet habe, passiert ist. Das heißt, wir gehen auf Chaosfaktor 5 und wir brauchen eine neue Szene. Ja, Lars ist am Flughafen. Das ist ein kleiner Flughafen, das ist eine große Halle und entsprechend versucht, einen Flug nach Aarhus zu bekommen. Okay, Lars ist am Flughafen, und will einen Flug nach, ich schreibe mal Dänemark, weil das ist so schnell wie möglich, Genau. Die Frage ist mal wieder, findet die Szene überhaupt so statt? Wie gesagt, unser Chaosfaktor ist momentan die 5. Und das ist eine 8. Die Szene findet tatsächlich so statt. Kompliziert. Also, Lars ist am Flughafen und versucht entsprechend einen Flug nach Dänemark zu bekommen. Vermutlich, und das ist, liegt an der Strecke, wird es ein Flug über Island nach Dänemark sein. Und er am Anfang mit einer kleinen, es sei denn, es gibt etwas anderes. Die Frage ist, kriegt Lars überhaupt die Möglichkeit, also gibt es die Möglichkeit, hier nach Dänemark zu reisen? Wie auch immer. Also gibt es hier eine Möglichkeit, noch heute nach Dänemark zu kommen? Das ist wahrscheinlich. Das ist eine 18. 5, Charakter 5, sehr wahrscheinlich. Das ist eine 18. Das heißt, das ist ein Ja. Ja, Lars kommt in den Flughafen und ja, er kennt jetzt nicht direkt den Film. Aber anhand seinem Auftreten und so ist er schon in Tasslak durchaus bekannt. So groß ist er, ist die Stadt nicht. Und wenn er da öfters ist, gerade durch diese Ausgrabungssaison, ist er dort relativ bekannt. Und wir können aber hier, mal auf, Allgemeinwissen. Lass mich mal kurz auf Allgemeinwissen. Ich will wissen, ob er weiß, dass die, dass über die Verhältnisse hier, was Flugverbindungen angeht oder nicht. Das ist eine 4, 8, 11. Also 2 Vieren, eine 3 und eine 1. Das ist aber eine Steine. Er weiß ganz genau. Also er hat quasi den Flugplan inhaliert. Also Lars stürmt, parkt sein Auto, steigt aus, rennt in dieses Haupthangar, Hangar-Ding, Terminal, das Glastür, zack, auf, rein. Hey, hey, ist auf dem 12 Uhr Flug noch Platz für mich? Der hinter ist ein Computer, so weitestgehend, so ein paar Holzdinger, blickt auf, was, wie, ach, die Archäologen, Moment, lassen Sie mich checken. Und der checkt das ganze Ding und ist auf dem Flug tatsächlich noch was frei? Also könnte er mit der nächsten Maschine Grönland verlassen? Das ist nahezu sicher. Das ist eine 13. Nahezu sicher. Wir sind bei Chaosfaktor 5. Das ist ein absolutes Ja. Sehr selbstverständlich. Ja, klar. Sie sind der Erste. Ist noch Platz frei. Da ist nur eine kleine Fracht. Wir haben nur eine Fracht noch. Und kein Problem. Aber wo wollen Sie hin? Wo wollen Sie eigentlich hin? Ich muss zurück nach Dänemark. Ja, ach so, ja. Da muss es aber, ja. Sie können, okay. Ja, wenn wir direkt um 12 Uhr loskommen, locker, dann erreichen Sie wahrscheinlich noch den Abendflug nach Aarhus. Moment, stopp. Dann müssen wir kurz mal gucken, ob es nach Aarhus eigentlich, ja, das wird, oder wir erfinden das jetzt. Es gibt einen Flug nach Aarhus, auch wenn das nicht nichts macht, aber gut. Genau. Dann kriegen Sie noch die Abendmaschine von Limerick nach Aarhus. Limerick. Ja. Und Lars ist so, ja, die nehme ich sofort. Ich habe noch ein Frachtstück, das müssen wir sicher unterbringen. Da ist eine und stellt so diesen in Alufolie eingewickelten Aschenbecher auf den Tresen. Vorsichtig damit. Habt ihr irgendwie vielleicht das ist mehr oder weniger gefährliche Flüssigkeit. Und der guckt so ein bisschen. Und die wollen sie in unser Flugzeug? Was ist denn das? Er ist leicht radioaktiv. Okay. Und er ist ein bisschen suspekt. Habt ihr vielleicht irgendeine spezielle Kiste? Vielleicht irgendwas Abgeschirmtes? Haben die hier irgendwas Abgeschirmtes? Ich meine, das ist ein Flughafen und hier kriegen wir wahrscheinlich so größere Kisten. Wahrscheinlich kann man da was viel bessere Abschirmung basteln. Gibt's hier irgendeine Abschirmmaterial? Komm, keine Ahnung. 50-50. Chaosfaktor ist 5. Das ist eine 30. Ja, also wir finden was. Okay. Also sie verpacken, besteht drauf, dass Lars die Flüssigkeit in einem bestimmten, in einem speziell dafür ausgelegten Container verstaut, auf dem er auch ein Gefahrsymbol und auch noch ein Radioaktivsymbol drauf ballert. Auf Lars Frage, warum sie denn sowas haben, sagt er, ja, manchmal transportieren wir auch Medikamente, zum Beispiel für den Doc, und manchmal ist auch was Radioaktives dabei. Ach so, den Doc, ja, den kenne ich. Ja, insofern stellt sich jetzt die Frage, Lars kriegt also die 12-Uhr-Maschine nach Limerick. Nach Limerick. Eine kleine Anmerkung vom Schneidetisch. Hier hat sich die Strahlung wohl auch auf meinen Kopf ausgewirkt, denn ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber Limerick liegt in Irland, nicht in Island. Es geht also eigentlich weiter in Reykjavik. Ja, die Frage, die sich jetzt hier mir stellt, letzten Endes ist, verläuft die Reise den Flug nach Limerick ohne Zwischenfälle? Und das würde ich jetzt einfach mal 50-50 sagen und mal gucken, was passiert, ob wir da heile ankommen. 43. im Jahr. Also der Flug nach Limerick verläuft ohne Zwischenfälle. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Szene. Wir haben heute 2 gespielt. Und wie es in Limerick weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann.